Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen bei Laberlümmel, der Corpo Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. In unserer heutigen neuen Episode ist Michael Hacker zu Gast. Er ist alter Herr der Burschenschaft Alemannia zu Bonn. Und seit seinem Eintritt 1986 prägt er das Verbindungsleben als Sportwart, als Sprecher, als Kartellsprecher, später auch mal zwischendurch als Altherrenvorsitzender maßgeblich mit. Beruflich war er über 30 Jahre im Kreditgeschäft tätig. Heute engagiert er sich als Vorsitzender des Verbandes für Studentenwohnheime e.V., wozu wir auch eine Sendung schon aufgenommen haben, die für die Förderung kooperierter Wohnprojekte zuständig ist. Aber Michael Hacker ist zudem halt auch ein passionierter Studentenhistoriker, Herausgeber mehrerer Festschriften und aktiver Teilnehmer an historischen Tagungen. Und heute sprechen wir mit ihm über die Bonner Allgemeinheit, Hoffmann von Fallersleben und Heinrich Heine, einem sehr, sehr, sehr spannenden Thema, weil Heinrich Heine ja auch immer wieder der Burschenschaftsbewegung zugerechnet wird. Von Fallersleben hat unsere Nationalhymne verfasst. Es wird sehr wichtig, es wird sehr spannend. Wir sehen heute einen großen Bezug zur Verbindungsgeschichte. Und lass uns mal direkt einsteigen. Michael, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Danke, dass du dir den Weg wieder hier auf sich genommen hast, hier hinzukommen ins Studio. Dann lass uns mal einsteigen. Stell dir vor, zwei junge Studenten, ein Poet und ein Brillenfuchs, sitzen 1819 in einem Gartenlokal in Bonn, trinken Rheinwein, träumen von Freiheit und schmieden Pläne für eine neue Art von Verbindung. Was hat die jungen Männer damals bewegt und was können wir heute noch daraus lernen?
Naja, man muss die historische Umgebung sich angucken. 1818 ist die Universität Bonn gegründet worden. Das hing damit zusammen, dass die Preußen das Rheinland durch den Wiener Kongress zugesprochen kriegten und zu dem Zeitpunkt keine Universität existent war in den preußischen Rheinlanden. Mhm. Bonn hat sich letztlich dann durchgesetzt, weil die Preußen Köln für zu katholisch hielten. Duisburg hat auch nicht, war alter Uni-Standort, hat aber auch nicht gewonnen, aber in Bonn dann fing es an, 18. Oktober 1818 ist das offizielle Gründungsdatum der Universität Bonn, als der preußische König Friedrich Wilhelm III. Die entsprechende Gründungsurkunde in Aachen bezeichnenderweise unterschrieben hat. So, und jetzt kommen dann schon zum Wintersemester 1818-1819 die ersten Studenten nach Bonn. Das erste Semester waren es 45 Studenten, also was man sich heute in der Massenuniversität Bonn hat, glaube ich, aktuell glaub 37.000 oder sowas, so gar nicht vorstellen kann. Mhm. Und Bonn hat eben auch keine Historie, was Kooperationen angeht. Es gibt dort nichts. Nun kommen dann im Laufe, vor allen Dingen im Sommersemester 1819, von anderen Universitäten zusätzliche Studenten nach Bonn, die schon eine kooperative Vergangenheit hatten. Mhm. Insbesondere aus Jena, weil im Zuge der Demagogenverfolgung beziehungsweise den Folgen des Wartburgfestes und des Attentats von Sand auf Kotzebue, der preußische König verfügt hatte, dass seine Landeskinder nicht mehr in Jena studieren durften. Die sollten also da nicht mit aufrührerischen Bazillen.
So drastisch war das?
Ja, das war also für Landeskinder aus Preußen war Jena damit nicht mehr zulässig. Die durften dort nicht studieren. So, und dann war es natürlich relativ naheliegend, dann an eine andere preußische Universität zu gehen. Und das war von Jena aus dann durchaus Bonn. Nun kamen allerdings auch aus Gießen welche, die auch kooperative Vergangenheit hatten, sowohl aus dem landsmannschaftlichen als auch aus dem burschenschaftlichen Milieu. Mhm. Und die Studenten organisieren sich halt immer selbst. Das ist, solange es Studenten gibt, haben sie sich immer in irgendeiner Art und Weise organisiert. Mhm. Also haben sie überlegt, was machen wir? Relativ schnell gegründet hat sich schon im Oktober 1818 eine sogenannte studentische Lesegesellschaft, ist nicht mit der bürgerlichen Lesegesellschaft, die es auch gab, zu verwechseln. Da ging es schlicht und einfach darum, dass sich ein Student natürlich kein Zeitungsabo leisten konnte, aber diese Lesegesellschaft hat dann diese Zeitungen ausgelegt. Das heißt also die.
Wie das bei Praxen heute noch oft der Fall ist, dass dort praktisch ne, die Abonnements über diese Zwischengesellschaft halt bezogen werden.
Ja, ich weiß nicht jetzt, ob das immer eine Zwischengesellschaft, aber letztlich war das wie ein Leseraum, muss man sich das vorstellen. Und dort waren die Zeitungen in wahrscheinlich auch mehreren Ausgaben ausgelegt und die Studenten konnten dorthin gehen und konnten dann in der Zeitung lesen und die Zeitung blieb dann entsprechend da.
Okay.
Das war also eine, ja, praktisch eine Nützlichkeitserwägung. Aber das war natürlich letztlich zu wenig. Weshalb gehen heute Leute in Studentenverbindungen, weil sie ein bisschen geselliges Leben haben wollen, unter sich sein wollen, sich miteinander austauschen wollen. Und dort kam dann eben auch, befruchtet durch die Landsmannschafter und Burschenschafter, die woanders herkamen, der Drang, ja, jetzt wollen wir uns selbst organisieren.
Mhm.
Und der Sonderweg von Bonn an dieser Stelle war eben auch von Wartburgfest, Demagogenverfolgung nach dem Attentat auf Kotzebue bedingt. Wir können keine Burschenschaft. Also wir wollen vielleicht eine Burschenschaft machen, aber wir können keine, weil wir dann Gefahr laufen, direkt verboten zu werden.
Mhm.
Und deshalb hat man sich darauf geeinigt, also es wurde ein Ausschuss eingesetzt, der beauftragt wurde, eine Satzung zu erarbeiten. Bei Hoffmann von Fallersleben kann man das in seiner Autobiografie nachlesen, Mein Leben, wo er dann sagt, okay, wir haben uns hingesetzt, wir wollten keine Burschenschaft sein, wir wollten keine Landsmannschaft sein, wir wollten Allgemeinheit sein und jeder von den Bonner Studenten, der wollte, sollte bei uns Mitglied werden können.
Mhm.
Man hat sich auch bewusst gegen Schwarz-Rot-Gold entschieden, weil man dann auch wieder unter Schiene Burschenschaft gelaufen wäre. Also obskur sozusagen für die Honoratioren gewesen wäre, sondern hat sich dann die Farben Grün, Rot, Weiß gegeben. Das galt als rheinische Farben.
Und das ist ja bis heute so. Also die Farben Grün, Weiß sind ja immer noch die heraldischen Farben des Rheinlandes. Und halt Rot, Weiß sind ja auch gängige Farbmuster, vor allem für Düsseldorf zum Beispiel. Die Kölner auch, oder? Die
haben auch aus Kölner Weiß. Kölner auch aus Weiß, ja, ja. Das ist, und dann hat man eben, weil das damals eher üblich war, eine Dreifarb gewählt und dann ist es eben dazu
die Trikolore. Gekommen.
Die Trikolore gewählt, genau. Und letztlich kann man aber trotzdem sagen, dass es ein burschenschaftlicher Zusammenschluss war. Das hören die Chors nicht immer so gerne, aber man kann das sehen, dass die Satzung, die zwar verloren gegangen ist, aber wo man Teil aus Erinnerungen von anderen Burschenschaftern auch oder Mitgliedern der Allgemeinheit auch weiß, war aufgebaut nach dem Vorbild der Jenaer Urburschenschaft. Es gab einen Ausschuss, es gab einen Vorstand und es gab eine Mitgliederversammlung. Und was die Allgemeinheit eben noch besonders macht, die hat gesagt, also damit wir gar nicht in den Geruch kommen, hier eine Geheimgesellschaft zu sein, tagen wir öffentlich. Das heißt, an unseren Versammlungen kann jeder teilnehmen, kann zuhören, was wir hier diskutieren. Mhm. Und das hat sie auch im Prinzip durchgehalten bis zu ihrem Ende. Und ja, die Studenten sind ungefähr zu zwei Dritteln wahrscheinlich organisiert gewesen in der Allgemeinheit. Aber es gibt keine Mitgliederlisten. Das Einzige, wo man einen Anhaltspunkt hat, das ist das von Hoffmann von Fallersleben im Auftrag dieser Allgemeinheit herausgegebene Liederbuch, also das Kommerzbuch, wenn man so will.
Mhm.
Er hat eine eigene Ausgabe, die sogenannten Bonner Lieder, geschrieben, im Auftrag der Allgemeinheit, hat sie im August 1819 veröffentlicht. Und um das zu finanzieren, hat man sogenannte Subskription betrieben. Das heißt, die Studenten konnten sagen, ja, ich möchte gerne ein Exemplar dieses Liederbuchs erwerben.
Mhm.
Und diese 153 dort in der Erstausgabe namentlich verzeichneten Studenten kann man deshalb als Mitglieder der Allgemeinheit ansehen.
Okay.
Darüber hinaus kennt man sonst keine Namen. Darauf basiert sozusagen auch das später mal erstellte Mitgliederverzeichnis.
Das ist ja damals in der Zeit auch noch nicht alles so organisiert, wie wir das heute als selbstverständlich betrachten. Also auch der Lebensbund war da ja auch gar kein großes Thema, was ich ziemlich sehr spannend finde. Weil ich habe, wie ich das ja in der Sendung ja schon ein paar Mal erzählt, in meinem Masterarbeitskomplex halt Theodor Fliedner auch stark thematisiert, dem Erneuerer des apostolischen Diakonissenamtes mit seinem Wirken in Düsseldorf-Kaiserswerth, damals noch eigenständig Kaiserswerth. Und der war ja bei den Gießener Schwarzen Mitglied. Also der hat ja, vor allem der ist dann weggegangen, weil er sich halt mit den vollen Brüdern in die Haare gekriegt hat. Dann ist er zu seinem Studium von Gießen nach Göttingen halt gewechselt. Und das war dann halt wirklich auch eher noch so eine frische Modewelle halt. Also auch diese ganze Burschenschaftsgeschichte. Zumal er natürlich bei einem der radikalsten Flügel ungewollt gelandet ist, auch bei ihm nicht gepasst hat, weswegen er ja auch gegangen ist. Und auch keinen Fürstenmord ja mit betreiben wollte, was ja damals auch ein heißes Thema in den Kreisen war. Das war alles noch so ein bisschen frei, ne? Also es war so ein bisschen, also noch nicht so stark verpflichtenden Charakter und dann mit den Karlsbader Beschlüssen eh nicht.
Ja, das war ein freiwilliger Zusammenschluss. Also die Allgemeinheit hat von vornherein gesagt, wir sind jetzt nicht eine zwangsverfasste Studentenschaft, wie das heute ist, sondern Motto, jeder, der sich einschreibt, ist automatisch Mitglied, sondern man konnte durch eigene Erklärung offensichtlich Mitglied werden. Also gab auch keinen Aufnahmeantrag, der von irgendeinem Vorstand angenommen werden musste.
Okay.
Dann gehörte man einfach dazu. So, also wie gesagt, man nimmt so ungefähr 2/3 an. Die Studentenzahlen steigen bis zum Sommersemester 1820 so auf 550 Studenten an und dann geht man davon aus, dass etwa 300 oder sowas vielleicht Mitglied gewesen sind.
Mhm.
Aber man musste das eben nicht. Und dann ist es natürlich, das Schicksal dieser Allgemeinheit hängt eben mit der Zeitgeschichte zusammen. Erstens, dass die Demagogenverfolgung eben stärker wird. Die Bonner Universitätsleitung war durchaus wohlwollend und auch andere Sachen, die vorgefallen waren, hat sie gerne drüber weggeguckt, weil es auch in dieser Allgemeinheit halt Heißsporne gab, wie es in der jungen Burschenschaft allgemein, nicht nur in Gießen, sondern auch in Jena natürlich gab.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk. Ja, du hast ja in so einer Bewegung als Dynamik ja meistens immer 3% ungefähr, die halt bereit sind, bis zum Äußersten zu gehen. Das hat man ja auch jetzt als Beispiel mit den Gelbwesten in Frankreich gesehen. Das war ja eigentlich eine Bewegung, wo knapp 300.000 Menschen zuzuzählen sind. Und die sich mit den Polizisten auf der Straße geprügelt haben, das waren dann diese 3.000 bis 6.000 Leute halt. Ne? Also immer ist ein ganz, ganz kleiner Bereich. Aber mit denen muss man halt rechnen.
Ja, das ist immer halt so, dass die Masse, sage ich mal, sind eher Gesellige. Die sind in so einem Zusammenschluss drin, weil sie eben Spaß zusammen haben wollen. Nett zusammen trinken, sich auszutauschen, vielleicht auch einen Fahrt in die Umgebung zu machen, das Siebengebirge zu erwandern und so weiter. Mhm. Das waren typische Ausflüge oder die haben im Schiff das gemacht. Bonn war damals eine reine, wesentlich eine Sommeruniversität. Das heißt, die Sommersemester-Einschreibezahlen waren immer höher als die im Wintersemester.
Heute eher andersrum.
Ja gut, durch die Studienorganisation, weil im Wintersemester viel an Studiengängen beginnt. Ja, und dann gab es eben die politisch die Heißsporne waren. Und wenn Hoffmann eben in seiner Beschreibung der Gründung der Allgemeinheit sagt, so nach Motto, die haben wir alle auch eingefangen und haben das ein bisschen gemäßigter gemacht, dass man uns hier nicht an Karren fahren konnte, gab es eben parallel auch Burschenschafter, die zum Beispiel ein deutlich radikaleres Liederbuch haben drucken lassen. Das ist aber aufgeflogen und in der Druckerei sogar noch beschlagnahmt worden. Oder es gab Burschenschafter, die in die Umgebung gefahren sind und bei den Bauern sozusagen Pamphlete verteilt haben, so unter dem Motto, was ist denn eigentlich hier in Deutschland Sache? Und versucht haben, die so ein bisschen aufzustacheln, was dann.
Haben die sich dann sozusagen an dem Konzept der Bauernkriege von 1525 orientiert? Weil ich meine, Luther spielt ja halt auch für diese frühe burschenschaftliche Bewegung ja auch eine große Rolle als Einiger der deutschen Sprache, der Wartburg als dem Ort der Zuflucht, wo ja dann auch das Wartburgfest ja dann dementsprechend stattgefunden hat.
Ja, also ich weiß nicht, wie weit die, also ich habe nie den Begriff gefunden, dass die also jetzt gesagt haben, wir wollen das so machen, den Bauernkriegen. Aber im Prinzip, die Idee war schon so unter dem Motto, wir wissen um die Missstände, um die politischen Missstände, aber alleine als Studenten werden wir da nichts ausrichten können, auch wenn der eine oder andere dann zum Attentäter geworden ist, wie Sand oder der Attentäter von dem Landrat in Hessen, von Ebel. Aber das waren eben Heißsporne, die es in der Jugend sozusagen immer gegeben hat. Nicht? Es gibt die außerparlamentarische Organisation und die Opposition oder die RAF. Ne? Das sind auch im Prinzip solche Ausläufer gewesen, nur ganz anderer Art.
Mhm.
Und die sind aber jedenfalls damit aufgeschwungen, aber aufgeflogen und dann ist rausgekommen, dass sie auch Mitglieder dieser Allgemeinheit waren. Was natürlich dann der Bonner Universitätsleitung es schwer gemacht hat, weiter den Schutzschirm sozusagen drüber zu erhalten.
Mhm.
Es eskaliert jedenfalls dadurch, dass Berlin sagt, so, also da gibt es so eine Organisation und jetzt kümmert ihr euch bitte drum. Die Allgemeinheit hat auf Anfrage des Rektors artig ihre Statuten eingereicht, sogar eine Mitgliederliste soll eingereicht worden sein. Aber sie wurden dann einfach vorzitiert, der Vorstand, und die mussten dann sozusagen vor dem Rektor ihre Auflösung unterschreiben. Und im Juni 1820 ist dann die kurzlebige Geschichte der Allgemeinheit zu Ende. Mhm. Parallel dazu waren schon Auflösungstendenzen. Das ist natürlich klar, wenn eine Gruppe von außen angefeindet wird, natürlich könnte es sie zusammenschweißen, aber die Mitläufer, sage ich mal, gehen dann schnell von der Fahne. Mhm. Und die ersten davon haben dann im Mai die beiden ältesten Korps in Bonn gegründet. Die Westfalia und die Rhenania sind im Mai 1820 gegründet worden. Das ist aber eben in der Auflösungszeit der Allgemeinheit. Und die burschenschaftlich Organisierten, die haben sich dann im November 1820 zur ersten Germania zusammengefunden, die allerdings wie alle burschenschaftlichen Nachfolgeorganisationen immer eine kurze Halbwertszeit hatten, immer mal wieder aufgetaucht sind unter anderem Namen und wieder zugemacht haben, bis wir dann in der 1840er Zeit sind, wo dann mit 1843 die Burschenschaft Fredericia die erste ist, die wieder ein bisschen länger Bestand hat. Fredericia ist die Mutterburschenschaft von meiner Burschenschaft Alemannia und von der Franconia, die dann 1845 daraus hervorgeht. Wir sind 1844 gegründet.
Die 1840er Jahre sind ja auch eine Zeit, wo die Karlsbader Beschlüsse ja halt auch langsam bröckeln, weil die sind da 20 Jahre fast ja schon aktiv oder 15 ungefähr. Und dann wird das ja auch nicht mehr so orthodox und akribisch, glaube ich, überwacht und eingehalten, doch wie am Anfang der Zeit.
Ja, man muss, also da spielt eine Rolle, dass mit dem Regierungswechsel von in Preußen von Friedrich Wilhelm III. Auf Friedrich Wilhelm IV. Eine Art Tauwetter ansetzt.
Ja, nach 43 Jahren ist ja das erste Mal der Regent gewechselt.
Genau.
Zu dem Zeitpunkt.
Und die Preußen waren immer schon neben Metternich die treibende Kraft hinter der Demagogenverfolgung, die ja solche Auswüchse angenommen hat, dass es eine zentrale Untersuchungsbehörde gab, die solche Fälle auch erfasst hat, sozusagen im gesamten Deutschen Bund. Also man könnte sowas auch wie ein Bundeskriminalamt bezeichnen. Und die Leute, die da auf der schwarzen Liste standen, die hatten auch nur geringe Chancen, überhaupt in den öffentlichen Dienst zu kommen, wenn es ihnen überhaupt gelungen ist. Viele haben ja auch lange in Haft gesessen. Manche sind ganz wenige tatsächlich nicht nur zum Tode verurteilt worden, sondern auch hingerichtet worden. Viele sind in Exil gegangen. Mhm. Das, was man bei den 48ers kennt, 48er, das gab es eben auch schon in der Demagogenverfolgung in den 20er Jahren. Auch
die Karl Schurz, ja einer der bekanntesten Mitglieder ist, der dann Verteidigungs- bzw. Kriegsminister für die Nordstaaten dann.
Genau, der ist in Folge von 48 exiliert, aber wenn man jetzt, du hattest erwähnt schon die Brüder Vollen in Gießen, die sind beide auch schon in die USA emigriert, aber eben schon in den 20er Jahren.
Ja, die haben auch viel verbrannte Erde hinterlassen, glaube ich. Also.
Ja, genau. Die waren, also insofern, der Ludwig Adolf Vollen hat auch in Bonn eine Rolle gespielt, weil er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in Köln war und dort auch Einfluss genommen hat auf den einen oder anderen Burschenschafter in der Allgemeinheit und auch damit zu beigetragen ist, ist auch in dem Zusammenhang verhaftet worden. Aber 1840 ist dann, wie gesagt, wirklich echtes Tauwetter. Man kann das auch daran festmachen. Ernst Moritz Arndt ist ja einer der Wegbereiter der Burschenschaft gewesen. Der ist im Zuge dieser Ermittlungen, man hat also eine Hausdurchsuchung 1819 auch im Juli bei ihm gemacht, genauso wie bei zwei anderen Professoren, ist er 1820 dann seines Amtes als Professor an der Universität Bonn enthoben worden und hat letztlich 20 Jahre lang nicht lehren dürfen, ist 1840 dann auf seinen Lehrstuhl zurückgekommen und man hat ihn direkt dann zum Rektor gewählt. Und dann ist er ja noch in die Paulskirchenversammlung gewählt worden später.
The winner takes it all.
Ja, letztlich war er wahrscheinlich mit der Entwicklung zufrieden, aber ich finde es dann schon bemerkenswert, also 20 Jahre dann ohne Lehrstuhl zu sein, wegen Verdächtigung, muss man sagen. Er ist ja nie verurteilt worden für solche Sachen.
Aber wir sehen ja auch in der heutigen Gegenwart, dass halt auch gewisse politische Zeiten halt auch, ja, ne, auch beim Staat halt Tendenzen frei halten, ne, die man halt auch irgendwo wiedererkennt, finde ich. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, damit wir nicht hier verboten werden. Aber du hattest ja gerade den Ludwig, also Adolf Ludwig Vollen mit Vollnamen ja genannt. Es gibt ja noch Ludwig von Mühlenfels und Josef Baumeister. Welche Rollen haben die konkret für die Gründung der Bonner Allgemeinheit gespielt?
Ja, sie waren eben halt, kamen von Hochschulorten, wo sie schon Burschenschafter gewesen waren.
Auch mit altlandsmannschaftlichem Bezug oder wirklich frische neue?
Nee, die waren aber Burschenschafter von Hause aus. Ja, ja. Die waren keine Landsmannschafter.
Ja, weil wir ja in Jena, wir haben ja.
Ja, nee, klar, nein, aber wir sind jetzt weit genug weg. Also Jena ist 1815. Also die 1815 die Urburschenschaft gegründet sind 1819, als die Allgemeinheit gegründet worden, schon von der Uni runter.
Ja, stimmt, die Leute haben ja damals auch nicht lange studiert. Zum Beispiel Theologie war ja in dieser Zeit ja auch ein begehrtes Studium, weil es so vergleichbar mit heute mit BWL ist. Das hat 2 Jahre nur gedauert und dann konnte man halt dann als Pfarrer dann zum Beispiel in Lohn und Brot halt einsteigen, unter der Voraussetzung, man hat eine Gemeinde gefunden, die einen nimmt.
Naja, der Vorteil war auch, dass das Theologiestudium bisweilen, glaube ich, gesponsert wurde und da relativ günstig war. Also kurz auch, ja. Die Studien waren generell kürzer und auch es gab, soweit ich das weiß, auch keine Abschlussexamina. Also bei Heinrich Heine zum Beispiel, der in Göttingen ja sein juristisches Examen gemacht hat, hat dadurch das Examen gemacht, dass er sein Rigorosum als Doktor gemacht hat. Er ist ja Doktor der Rechte gewesen. Das war der Abschluss seines Studiums letztlich. Mhm. Und wenn man das bei Hoffmann von Fallersleben nachzieht, ja, der ist dann im Frühjahr 1821 endgültig exmatrikuliert worden, also hat sich ausgetragen, ganz normal. Aber der ist nicht so, er hat jetzt seine Examina gemacht. Der hat keine Abschlussklausuren oder sowas geschrieben, sondern die kriegten einfach nur Testate, wo dann nachgewiesen wurde, was sie alles belegt hatten, aber nicht unbedingt eine Arbeit geschrieben haben, wenn sie keine Promotion gemacht haben. Ne? Mhm. Und trotzdem konnte er hinter Professor werden. Nicht?
Wann waren denn die beiden so zentrale Figuren für diese Zeit? Und was war ihr Beitrag?
Also Hoffmann von Fallersleben und sein Beitrag zur Allgemeinheit kann man ganz klar umreißen. Er war bei der Erarbeitung der Statuten der Allgemeinheit dabei und er hat der Allgemeinheit das Liederbuch sozusagen geschenkt. Mhm. Das war seins. Er hat sich allerdings dann schon im nächsten Semester, also Wintersemester 1920, schon deutlich zurückgehalten. Er ist viel schon damals gereist, auch mit Kommilitonen und hat dann eben auch noch in der Universitätsarchiv und in der Bibliothek hat er einen Hiwi-Job sozusagen gekriegt gegen einen Freitisch. Das heißt, er kriegt das Essen bezahlt, wobei er gesagt hat, das Essen hat nicht geschmeckt. Und ist dann letztlich nicht mehr viel in Bonn aufgetreten. Das heißt, seine Rolle zu der Zeit in der Allgemeinheit ist auch gering. Von Heinrich Heine weiß man, dass er teilgenommen hat an den Veranstaltungen. Er hatte auch sein engerer Kreis, der sehr literaturaffin war, die alle selbst gedichtet haben und sich die Gedichte selbst vorgetragen haben, die stammten alle auch aus der Allgemeinheit. Aber er wird also an diversen Veranstaltungen auch teilgenommen haben, hat aber da jetzt keine federführende Rolle. Mhm. Da ist es dann für die Annalen ganz interessant, dass er im Oktober 1819 nach Bonn kommt, nachdem er die Ausbildung bei seinem Onkel in Hamburg, glaube ich, abgebrochen hatte.
Samson Heine, glaube ich.
Salomon Heine, ja. Salomon Heine. Und dann mit seiner Mutter ausgehandelt hatte, dass er also noch studieren durfte. Und da war er für Jura und Kameralistik letztlich eingeschrieben.
Also BWL Controlling heute sozusagen.
Ja, oder Staatswissenschaften hätte man später auch gesagt, sowas in der Regel, in der Art. Und Heine hatte allerdings das Defizit, er hatte keine Matura, also kein anerkanntes Abitur. Und dann galt die Pflicht.
Der war doch auf dem heutigen Görres-Gymnasium.
Ja, aber der Abschluss hat nicht ausgereicht, was, glaube ich, alte Sprachen und solche Sachen angeht. Also es kam schon darauf an, dass man den richtigen hat. Er musste jedenfalls entsprechende Prüfungen ablegen. Da gibt es also auch noch überliefert, dass sozusagen das Prüfungszeugnis unter dem Motto: Von Griechisch hat er keine Ahnung, Latein ging so, bei Geschichte hat er einen guten Eindruck gemacht und sein Deutschaufsatz unter dem Motto, wie wähle ich mir meinen Beruf, der aber nicht überliefert ist, der war wohl in Ordnung. Also letztlich hat er die Zulassung gekriegt und konnte sich dann im November 1819 dann tatsächlich einschreiben, hat aber schon am Leben teilgenommen, denn am 18. Oktober, das ist nicht nur Gründungstag der Uni, sondern eben auch Wartburgfest, hat die Studentenschaft auf dem Kreuzberg in Bonn große Veranstaltungen abgehalten und dann sind die noch, nachdem sie auf dem Marktplatz dann ihre Fackeln noch zusammengeschmissen hatten aufs Heuer, sind die noch mit dem Schiff rübergefahren in Siebengebirge und auf dem Drachenfels hoch und haben dann noch die Nacht auf dem Drachenfels verbracht. Das ist nachgewiesen, dass er daran teilgenommen hat, weil er dann auch noch verhört worden ist. Es gab nämlich einen Kommilitonen, mit dem er nämlich auch nach in Düsseldorf schon befreundet war, Josef 90. Der hat wohl einem Journalisten in Düsseldorf über diese Veranstaltung was gesteckt. Das ist aufgebauscht worden, dass da eben Freiheitsreden gehalten worden ist und dass die Obrigkeit auf den Plan getreten. Und dann hat der Universitätsrichter dann auf Geheiß von Berlin dann auch entsprechende Verhöre, Untersuchungen erführt. Hat Gott sei Dank zu nichts geführt, hat gesagt, ist aufgebauscht worden, aber 90 hat dann einen Verweis gekriegt. Und in dem Zusammenhang ist Heine auch verhört worden. Also das, darüber gibt es entsprechende Protokolle. Er war also noch nicht eingeschriebener Student, aber war schon vorm Universitätsrichter gewesen, der übrigens der bekannte Josef Mittermeier war, Corps Bavaria, damals noch Landshut, später München, und der dann in Heidelberg bekannter Strafrechtsprofessor wurde, auch in dem Vorparlament der Frankfurter Paulskirche gesessen hat und in dessen Haus heute noch die Turnerschaft Ghibellinia in Heidelberg logiert.
Ja, es hängt immer alles
miteinander zusammen. Es hängt alles mit allem zusammen, ja.
Das ist immer so schön zu hören. Ja, lass uns noch mal kurz ein bisschen über die Person Heinrich Heine halt sprechen. Als Düsseldorfer ist die ja einem sehr, sehr gut bekannt, weil Heinrich Heine ist ja 1797 ja in Düsseldorf ja auch geboren, hat dort seine Kindheit ja verbracht. Dann ist er ja zur Lehre, wie du es ja gesagt hattest, ja nach Hamburg zu seinem Onkel gezogen. Und Heine ist ja eine ganz besondere Figur der deutschen Literaturgeschichte ja auch. Er war ja zum einen Dichter, aber er war halt auch Journalist und er hat ja auch viele politische Schriften ja auch verfasst, zum Beispiel das berühmte Gedicht der Schlesischen Weber von 1844, die Deutschland, ein Wintermärchen hat er ja auch verfasst, die Harzreise sind ja so Geschichten, und Heinrich Heine hat es ja geschafft, zu den Übervätern der deutschen Literatur auch mittlerweile heute zu zählen. Ne? Also früher war es ja so, vor allem die Schriftsteller in den 1820er, 30er, 40er Jahre, halt bis zu Grabbe zum Beispiel, die standen ja immer unter Schiller und Goethe. Das war ja immer so der große Messwert, der da bestand. Und Heinrich Heine hat ja auch ähnlich wie zum Beispiel ein Grabbe die Situation gehabt, dass zu Lebzeiten der Ruhm und Ruf nicht so groß war, wie er erst zu Nachlebzeiten entstanden ist. Grabbe zum Beispiel hat ja auch viele Stücke, die heute ja zum deutschen Vormärz gelten, zum jungen Deutschland der 1840er Jahre, die teilweise 70, 80 Jahre erst später ja auch aufgeführt worden sind. Und Heine hat es aber geschafft, diesen Sprung zu machen. Der war ja auch immer so ein Idealfall halt auch für politische, revolutionäre Kräfte, weil er ja auch irgendwann ja auch in Frankreich, dann glaube ich ab 1840 im Exil gelebt hat, bis zu seinem Tod 1856. Und das Interessante an ihm ist ja, er ist ja jüdischer Herkunft, hat sich aber nie als Jude identifiziert, sondern als einen Deutschen mit jüdischen Wurzeln. Das Spannende ist, er ist ja 1825 konvertiert zum Protestantismus. Und wie wir auch im Vorgespräch ja darüber gesprochen hatten, seine Ehefrau dann später zu Pariser Zeiten, die wusste am Anfang gar nicht, dass der also einen jüdischen Background halt hat, weil er da überhaupt gar nicht drüber geredet hat, weil es keine Rolle für ihn gespielt hat. Heine war ja aber auch später dann vor allem ja auch in Heidelberg ja auch unterwegs, ist das richtig, oder nur Rheingöttingen?
Nee, also als Student definitiv nicht. Ich will nicht ausschließen, dass er mal in Heidelberg war. Also seine Studienstationen waren erst Bonn, zwei Semester in Bonn. Mhm. Er ist dann zum Wintersemester 2021 nach Göttingen gewechselt. Mhm. Hat in Göttingen, war er Mitglied der Burschenschaft, ist dort relegiert worden. Da gehen die Meinungen dann auseinander. Die einen sagen, das ist schon antisemitisch gewesen. Und die anderen sagen, er war in der sogenannten Knallbude. Das heißt also, er hatte gegen das Keuschheitsprinzip verstoßen. Und die Uni hat ihn letztlich gezwungen, Göttingen zu verlassen, weil er eine Verabredung zum Duell hatte. Mhm. Das ist aufgeflogen und die Uni hat ihn relegiert. Also er musste sowieso gehen, ist dann nach Berlin gegangen, hat da teilweise in den Salons auch als Gast gewirkt, ist da also schon mit bekannten Literaturgrößen zusammengekommen, ist dann aber zum Abschluss seines Studiums nach Göttingen zurück, mhm, und hat dann letztlich da sein Examen mit dem Dr. Jur entsprechend abgeschlossen, hat da bei dem Chor Westfalia verkehrt, mhm, zumindest. Die Choriers nehmen ihn immer als Mitglied für sich in Anspruch, aber ich habe noch nicht gehört, dass er in irgendeiner Mitgliederliste tatsächlich mal aufgeführt wird. Die führen das auf die Harzreise zurück, wo er ja immer sagt, ach ja, meine lieben Westfalen, nicht? Weil er die auch trifft auf seiner Harzreise, aber ich würde da jetzt nicht unbedingt die Mitgliedschaft rausschließen. Nein, und dann ist er gleichzeitig mit dem Abschluss seines Studiums 1825 ist er dann eben auch zum Protestantismus übergetreten. Da kommt dann auch die Vornamensänderung. Er ist ja getauft als Harry Heine. Mhm. Mit der Taufe nennt er sich dann Heinrich Heine. Das ist sozusagen sein christlicher, sein Taufname. Mhm. Er hat das ja damals bezeichnet als das Entree-Billet, Billet in die gehobene Gesellschaft. Und hatte sich dann versprochen, dass er dann als evangelisch getaufter Jurist dann auch eine entsprechende Anstellung findet. Und das hat sich alles nicht bewahrheitet. Nicht nur, dass er der Literatur sehr zugetan war, sondern er hat schlicht und einfach auch nicht die Stelle gefunden, die er wollte. Und als Journalist hat er ja dann auch für die Augsburger Allgemeine das erste Mal in Paris, glaube ich, ab 1830 oder so gewirkt. Mhm. Und da fängt im Prinzip seine französische Zeit an. Er war ja dann auch auf dem Index, hätte ich bald gesagt. Das heißt, er hatte Einreiseverbot, zumindest in Preußen. Mhm. Deshalb ist er ja auch bisweilen inkognito angereist und musste gucken, dass er seine Schriften nicht dabei hatte und so weiter. Er hat immer, also erstens ein zwiespältiges Verhältnis zu seinem Deutschtum gehabt. Er hat sich als Deutscher gefühlt. Er hat immer gesagt, die deutsche Sprache ist da, wo ich mich zu Hause fühle. Also kann ich in Französisch, also er hat natürlich in Französisch geschrieben, aber nicht gedichtet oder seine Werke in Französisch verfasst.
Da höre ich ja den Begriff der Kulturnation auch heraus.
Ja, genau.
Also keine staatsbezogene Nation.
Richtig, genau. Das sowieso. Aber er wusste natürlich, dass er wegen seiner politischen Einstellung mit dem politischen System in Deutschland nicht klarkam. Mhm. Und bei der Burschenschaft war es ähnlich. Also es gibt Biografen von ihm, die sagen, ja, der war schon auch im romantischen Sinne ein überzeugter Burschenschafter zu seiner Zeit in der Allgemeinheit oder auch in Göttingen. Mhm. Aber er hat sich natürlich schwer getan mit dem Antisemitismus, der dann in der frühen Burschenschaft ja auch immer mehr Fuß fasst. Oder das, was man als Deutschtümelei bezeichnet, also diese Nationalschwärmerei, für sowas war ja nicht zu haben. Und das hat er ja auch in seinen Schriften, in seinen Gedichten auch bisweilen persifliert.
Ja, also ich meine, das geht ja dann auch noch über den Zeitgeist der damaligen Zeit hinaus. Vor allem die Nationalsozialisten haben ja versucht, jegliches Erbe und Gedenken an Heinrich Heine ja auch zu vernichten. Und ich hatte ja auch schon ein paar Mal in der Sendung erzählt, ich schreibe ja meine Doktorarbeit über meinen Urgroßonkel, der Bildhauer war. Und der hat halt auch für den Düsseldorfer Traditionsverein eine Heinebüste Anfang der 30er hergestellt. Und die ist halt auch mit, glaube ich, 34 schon direkt eingeschmolzen worden auf Erlass halt. Ne? Also er ist eine sehr strittige Person und man kann ihn, finde ich, auch immer so ein bisschen als Indikator da nehmen, wie ist die politische Situation im Lande, weil er ja auch wirklich sehr, ja, prägnante Verse ja auch entwickelt hat oder beziehungsweise geschrieben hat, wo er ja die Politik ja auch kritisiert. Und man erkennt dann halt auch daran, kann ich das heute sagen oder nicht? Also in einer gewissen Art und Weise, finde ich.
Ja, ich meine, die Bundesrepublikanische Gesellschaft hat, glaube ich, auch ziemlich lange gedauert, bis die Universität in Düsseldorf sich Heinrich-Heine-Universität genannt hat.
Meine Alma Mater. Das liegt aber daran, das liegt nicht mit dem jüdischen Background. Da gibt's auch eine.
Nein, nicht mit dem jüdischen Background.
Weil er war ja ein bekannter Syphilitiker und die Uni Düsseldorf ist aus der Medizinischen Akademie heraus gewachsen. Und das war so ein bisschen so, ja, passt das so ganz? Und da gab es ja einen großen Namensstreit und das hat sich dann, glaube ich, 77, 78 oder so muss das gewesen sein, also 1977, 1978 hat sich das dann gelegt. Dann ist, glaube ich, zum Jahr 1980, glaube ich, der Name Heinrich Heine dann angenommen worden. Und wir haben ja auch die Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf als eine ganz wichtige, brigante Straße oder Parallelallee praktisch zur Königsallee.
Ja.
Also sein Erbe wird heute, glaube ich, sehr hoch gehalten in Düsseldorf.
Ja, es gibt ja auch nun hier in Düsseldorf die Heinrich-Heine-Gesellschaft, die auch Jahresbücher rausgibt. Ich habe da auch das eine oder andere gelesen. Das
Heinrich-Heine-Institut gibt es auch noch.
Das Institut gibt es dazu auch noch. Also insofern, Heine ist in Düsseldorf schon sehr präsent und wird gepflegt. Und ich bin, muss ich sagen, im Deutschunterricht mit Heine gar nicht so in Kontakt gekommen, aber eben über dieses Thema Allgemeinheit bin ich da reingekommen und habe dann auch das eine oder andere dann von Heine nochmal gelesen, auch die Harzreise zum Beispiel nochmal, weil ich den Harz auch kenne und dann kann man das so ein bisschen nachvollziehen. Aber ich finde eben immer, er hat immer so eine kleine ironische Note dabei. Das kann man auch selbst bei seinen frühen Gedichten, die also in der Bonner Zeit noch entstanden sind, so ein bisschen herauslesen. Und das finde ich immer so das Besondere. Also nicht nur, er konnte gut reimen, so nicht nur, das konnten andere auch, aber sondern so
Stierzunge und
ja, so ein bisschen Ironie eben damit rein. Also mal mit dem Augenzwinkern, mal vielleicht um einen noch das Witz gegeben. Aber das ist,
glaube ich,
das Besondere. Das Besondere an Heinrich Heine finde ich jedenfalls.
Ich finde die auch sehr angenehm zu lesen. Also ich finde, Sprache wandelt sich. Das Deutsch, was wir heute 2025 sprechen, ist ein anderes Deutsch, was in den 1830ern gesprochen wird oder 20er oder 40ern oder 50ern. Und ich finde, man kann Heine heute immer noch sehr, sehr gut lesen. Also man hat nicht das Gefühl, wie bei anderen Schriftstellern aus der Zeit, was ist da eigentlich wirklich mit gemeint, sondern es ist wirklich sehr klar. Und es ist immer so dieser leicht witzhafte Charakter halt auch mit dabei, also dieses ironisch nehmen, dieses locker nehmen, das finde ich immer sehr gut. Also Heine ist auch einer meiner Lieblingsdichter, also es ist nicht nur als Düsseldorfer gesagt. Ja, lass uns dann nochmal auf Bonner Allgemeine zurückkommen. Welche anderen Burschenschaften beziehungsweise du hast ja gesagt, es ist ja bewusst keine Burschenschaft gewesen, aber andere Burschenschaften und studentische Bewegungen haben denn die Bonner Allgemeine so beeinflusst?
Ja, also es gab eben einige Vertreter der Gießener Schwarzen, die nach Bonn gewandert sind, und es gab eben auch eine ganze Menge aus der Urburschenschaft in Jena, also der erste Sprecher, Vorstandsvorsitzende der Allgemeinheit in Bonn war Haupt, und Haupt war auch vorher Sprecher der Urburschenschaft in Jena gewesen. Aber genau dieser Fall, er war eben gezwungen, den Hochschulort zu wechseln, weil er preußischer Untertan war und Jena für ihn nicht mehr zulässig war.
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition. Wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet. Wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen. Was auch interessant ist, die Sendung ist noch nicht ausgestrahlt zu dem Zeitpunkt, wo wir hier gerade sprechen. Ich hatte jetzt einen Gast, der bei der Kölner Burschenschaft Alemannia aktiv ist und in Chile bei der Montagna. Und die ganze chilenische Burschenschaftsbewegung ist ja auch von einem Enkel von einem der Gründer der Urburschenschaft initiiert worden. Da reden wir in der Sendung zum Beispiel auch ganz detailliert drüber. In welcher Beziehung stand die Allgemeinheit dann zum Beispiel zu anderen Burschenschaften und Landsmannschaften zum Beispiel, die es im Umkreis halt gab? War das eher Kooperation oder eher Rivalität? Weil wir hatten ja zum Beispiel in der Sendung mit dem Professor Stickler ja auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel der damalige CV, der sich in Bonn gegründet hat, noch die Pekeschen vom Borussia ausgeliehen, also von den Bonner Preußen ausgeliehen bekommen hat. Wie war das denn damals mit der Allgemeinheit? Wurde das eher begrüßt, nach dem Motto, dass dort hinten auch ein Feuer aufflammt in der Ecke, oder schon so ganz modern korpotechnisch, der eigene Club ist der coolste und das, was die da machen, ja, lass die mal, reden wir nicht drüber.
Naja, man muss ja berücksichtigen, in welcher Zeit das war. Also Reisen waren nicht so einfach. Ne? Natürlich, wenn man das Badburgfest sich anguckt, die sind wirklich mit dem Ranzen auf dem Rücken zu Fuß von Kiel zum Beispiel nach Eisenach.
Das ist eine gewandert, Strecke.
Ne? Also ziemlich lange Strecke. Bei Hoffmann von Fallersleben weiß man auch, er war auch in Jena von Göttingen aus und hatte dann aber schon vor, dass er nach Bonn wechselt, ist dann bei den Gebrüdern Grimm auch noch vorbeigegangen und ist dann letztlich bis zum Rhein und dann mit dem Rheinschiff bis nach Bonn gekommen. Also auch der hatte eine ziemliche Reise dann hinter sich und hat auch da später in seinen Studentenzeiten Reisen bis in die Niederlande zu Fuß gemacht. Mhm. Aber die Kontakte, sage ich mal, zwischen Hochschulorten waren nicht so groß. Die Bonner Allgemeinheit hat sich, weil sie eben nicht ausdrücklich als Burschenschaft sich definiert hatte, nie an Burschentagen der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft teilgenommen. Mhm. Das war bei den Nachfolgeorganisationen, also Germania und fortfolgende, durchaus so. Da ist die Beteiligung der Bonner Burschenschaft an diesen Burschentagen dokumentiert. Das ist bei der Allgemeinheit nicht gewesen. Am Ort war die Allgemeinheit die einzige. Mhm. Denn wie andere schon mal geschrieben haben, wir haben dafür gesorgt, dass die alten Landsmannschafter, die von anderen Orten kamen, gar nicht auf die Idee kamen, überhaupt eine Landsmannschaft oder nach heutiger Redensart Chor zu gründen, sie hätten sich sofort mit uns schlagen müssen. Wir hätten also dann sie sofort gefordert und da wir die alten, fechterfahrenen Burschenschafter aus Gießen und aus Jena waren, hätten die einen auf die Rübe gekriegt. Und deshalb ist es eben so, dass die ersten Chors, die heute ja noch bestehen, Rhenania und Westfalia, eben erst im Mai 1820 gegründet werden, also kurz vor Schluss der Allgemeinheit, als der Allgemeinheit schon die Mitglieder wegliefen. Auch heraus natürlich, das ist das Thema der Urburschenschaft ja auch gewesen, die Überlegung, alle in eine Organisation zu bringen, ab einer bestimmten Größenordnung fühlen sich nicht mehr alle heimisch. Es gibt Eigeninteressen, es gibt kleinere Zirkel, die den Laden dann auseinandernehmen, weshalb ihr letztlich nicht nur durch die Verfolgung, sondern ich behaupte auch durch die andere Entwicklung wäre es auch gekommen, praktisch die Zersplitterung des Verbindungswesens auch in Jena dann wieder auftrat, eben die Landsmannschaften sich wieder aufmachen. Und genau der gleiche Effekt ist dann eben halt in Bonn. Im Zuge des Abstiegs der Allgemeinheit gründen sich die ersten beiden Chors und es dauert dann noch, bis weitere Verbindungen sich gründen. Das sind die nächsten, sind immer die Nachfolgeburschenschaften, sage ich mal, die immer im Untergrund mehr oder weniger geduldet existieren können, aber nie langzeitexistent sind. Dann gründen sich Tischgemeinschaften, aus denen später dann auch
Max doch zum Beispiel in Bonn.
Ja, der war der Trierer Tischgemeinschaft. Heutige Chor Palatia führt sich darauf zurück. Borussia wird 1828, glaube ich, gegründet und so kommen dann, die Ältesten sind deshalb in Bonn die Chors, weil die eben als nicht, sie haben auch Schwierigkeiten gehabt mit der Obrigkeit, Farbentragen war auch bisweilen ein Problem, aber sie wurden nicht immer aufgelöst, es sei denn, sie haben selbst dazu beigetragen, dass sie, keine Ahnung was, zu viel Radau gemacht haben. Und dann fängt das erst 1840 an wieder mit anderen. Also ne, der Wingolf in Bonn ist auch 1843 gegründet worden. Es gibt dann eben mit Fredericia, Alemannia, Franconia die ersten Burschenschaften. Da kommen dann im Laufe der Zeit mehrere zu. Dann
bei Franconia ist ja Nietzsche zum Beispiel auch Mitglied gewesen.
Nietzsche ist Mitglied gewesen, Karl Schurz ist Mitglied gewesen, Treitschke ist Mitglied gewesen, Gudden, das ist der Arzt von Ludwig II. Von Bayern, der mit ihm ersoffen ist. Der hat ihn mit in den Tod gerissen. Er war Mitgründer von Franconia. Ja, und dann kommen eben ab 1844 im Landsmannschaft Teutonia, ist die älteste CC-Verbindung in Bonn, auch gegründet. 1844 ist Bavaria, älteste CV-Verbindung in Bonn. Und so geht das immer weiter. Und das Kooperationsspektrum wird immer heterogener, also breiter aufgestellt. Aber das war eben 1820 überhaupt nicht der Fall und in 1820er Jahren eben auch wegen der Demagogenverfolgung nicht.
Das ist ja so eine typische Tendenz, was du ja besprichst. Ja. Also es gibt eine Initialbewegung, die erstmal wie so eine Schirmorganisation alle Partikulärinteressen halt unter sich vereinigt. Am Anfang sind sie alle sehr konkordant miteinander und dann gibt es ja relativ schnell den Punkt, wo das auseinanderbricht, wo dann Herauslösungen stattfinden. Das hat man ja immer. Und ich glaube, das ist auch einer der großen Probleme, die wir als Burschenschafter ja auch haben, dass man ja bei uns zwar von der burschenschaftlichen Bewegung sprechen kann, aber es ist keine Einheitsbewegung. Das Ganze ist sehr spektral aufgebrochen, also was halt sich heute als Burschenschaft halt bezeichnet. Wobei man ja, glaube ich, als Grundkonsens sagt, dass das Bekenntnis zu den Urburschenschaften von 1815 der kleinste gemeinsame Nenner ist, glaube ich, in der Auslegung. Ich glaube, das sind ganz normale Tendenzen und es ist ja auch gut so, weil sich ja letztendlich daraus ja eine Couleurlandschaft, vor allem jetzt dann in dem Fall in Bonn ja entwickelt hat, wo man sagen kann, jedem Tierchen sein Pläsierchen halt. Ne? Also dass dann halt, je größer das wird, auch immer besser differenziert und spezialisiert werden kann auf gewisse Bedürfnisse. Weil ich meine, Leute, die im Wingolf sind, haben andere Bedürfnisse als Leute, die sich zum Beispiel an einem Chor anschließen und so sind ja alle glücklich auch am Ende.
Ja, aber
ein Markt halt, der sich da.
Aber der Widerspruch der Burschenschaft zu ihrer Entstehung ist eben halt immer, ne, wir haben versucht, alle Studenten in einer einheitlichen Interessenvertretung sozusagen zu sammeln.
Idealismus pur.
Genau, Idealismus. Ne. Und heute muss man sagen, die Burschenschaft schafft es noch nicht mal, sich sozusagen in einem Dachverband zu vereinigen. Wobei natürlich, und das vergessen die, sage ich mal, ehemaligen in der deutschen Burschenschaft organisierten Burschenschaft, wozu wir ja auch gehören, wir waren ja auch mal war ein langes Mitglied. Das ist ja eben daneben, genau, dass daneben eben auch noch viele gibt. Nicht? Es gibt eine katholische deutsche Burschenschaft, die auch den Namen Burschenschaft hat, natürlich katholisch ausgerichtet. Es gibt den Schwarzburg-Bund, die auch sich alle Burschenschaft nennen, selbst wenn sie mittlerweile auch teilweise Frauen heute aufnehmen, heißen sie noch Burschenschaft. Und dann gibt es die freien Burschenschaften, die dem nie einem Dachverband eingehört hatten.
Nicht? Also oder Ingenieursburschenschaften wie mein Bund, die in der deutschen Hochschulburschenschaft und vorher in der deutschen Ingenieursburschenschaft
auch waren. Das.
Aber auch nur, weil damals die deutsche Burschenschaft ja die Ingenieursburschenschaften ja nicht anerkannt hat. Weil
gut, das war eben auch immer bei die Geschichte der deutschen Burschenschaft kleingeschrieben jetzt, ist natürlich auch immer davon geprägt, dass man ein bestimmtes, sag ich mal, Standesdünkel hatte. Nicht? Das eine war das Thema klassische Universität zu später technischer Hochschule, mhm. ne, die sogenannten Schmierbuchsen, die man nicht im eigenen Verband haben wollte, was dann eben erst mit 1919 beendet worden ist. Dann gab es das Thema Fachhochschulburschenschaften, wo man gesagt hat, nee, Maturitätsprinzip ist bei uns, deshalb kann keine Kooperation die Fachhochschüler ausnimmt oder einer Fachhochschule existiert. Mhm. Das ist heute kein Thema mehr. Dann gab es das Thema der Reformburschenschaft Küster, alter Bonner Franke, der die ADB-Burschenschaften praktisch ins Leben gerufen hat, die gesagt haben, Pflichtmensur wollen wir nicht. Mhm. Genugtuung okay, aber Pflichtmensur wollen wir nicht, die auch lange Zeit im eigenen Dachverband existiert hat, bis sie 1934 zwangsverheiratet wurden mit der DB, mhm. um dann nach dem Zweiten Weltkrieg gar nicht mehr aufzumachen als separater Verband. Also insofern ist die Geschichte der Burschenschaft bis auf ihre eigentliche Gründung, sage ich mal, von 1815 bis 1819 eher heterogen, als dass es sie vereinheitlicht gewesen wäre.
Das ist wie so ein Urknall, der da stattgefunden hat.
Ja, so ungefähr. Nicht? Also die Idee, die dahinter steht von der Urburschenschaft, die ist letztlich nicht mehr aus dem Kooperationswesen rausgegangen und die hat ja dann auch entsprechende Auswirkungen in der Gesamtgesellschaft gehabt. Also man sollte jetzt nicht meinen, die Kooperationen wären jetzt der Erfinder des deutschen Nationalbewusstseins oder der Demokratisierungstendenzen. Die gab es in der bürgerlichen Gesellschaft schon, aber sie haben sich natürlich deutlich verstärkt, mhm. dadurch, dass es sowas wie eine Urburschenschaft und Burschenschafter gab.
Ja, also auch Kinder ihrer Zeit, Gefangene ihrer Zeit.
Alles Kinder. Das ist überall so, wenn man sich Burschenschaften oder Burschenschafter und ihre Denkweise über die ganze Zeit von über 200 Jahren sich anguckt, wird man immer finden, Burschenschafter sind auch die Kinder ihrer Zeit. Mhm. Ne, natürlich nicht immer einheitlich, ne? Also nicht jeder war so extrem und hat gesagt, ich muss jemanden umbringen. Auch dafür haben wir ja auch die Unterscheidung auch zwischen Germanisten und Arministen im burschenschaftlichen Bereich. Aber wenn man sich auch die 20er, 30er Jahre anguckt, waren die Kinder ihrer Zeit. Also diese Überlegungen, ja, die waren immer nationalistisch und die waren die Steigbügelhalter des NS-Staates. Nein, die Studentenschaft allgemein war deutlich rechter, genauso wie sie in den Ende der 60er Jahre und in den 70er Jahren immer linker wurde. Mhm. Das waren Zeitmomente. Klar, die Kooperierten haben nicht immer alles mitgemacht und haben nicht immer alles bestimmt. Aber natürlich sind sie nicht aus ihrer Zeit heraus verständlich. Nur aus ihrer Zeit heraus verständlich. So.
Definitiv. Da muss man auch historische Empathie halt aufbauen, um das nachvollziehen zu können. Ich meine, ich habe immer so dieses Modell von diesen Zeitgeiststudenten im Kopf. Also die immer sagen so, ja, ich bin heute so, ich könnte es mir nie anders vorstellen. Aber ich glaube, das ist ein Typus Mensch, der wäre genau in diesen Zeitgeisten seiner Zeit immer anfällig für die Haupttendenz der Mehrheit, was dort passiert ist.
Ja, also ich glaube, es wäre persönliche Überschätzung zu sagen, ich hätte in einer bestimmten Zeit dies und jenes nicht gemacht gegen den Zeitgeist. Nicht? Also sich nicht anstecken zu lassen von übermäßigem Nationalismus oder
das kann man gar nicht sagen. Das sind ja auch neue Ideen gewesen, die
damals. Ja, klar, sicher.
Wo jetzt, sagen wir mal, nicht die Konsequenzen der Jahrzehnte oder dem Jahrhundert darauf ersichtlich gewesen sind. Das waren ja auch progressive Bewegungen, die ja auch die Situation verändern und verbessern wollten. Nur halt ist es ja oft bei politischen Ideologien so, dass die Umsetzung dann doch sehr gewaltvoll oder halt auch ziemlich daneben oder schief gehen kann, wenn man das jetzt mal so flach als Historiker mal kurz unter einem Deckel halt versucht zu stecken. Ja, das ist Vielleicht sollte man auch sich selber sagen, so nach dem alten römischen Motto, etiam si omnes, ego non, auch wenn es alle machen, ich nicht. Man sollte, glaube ich, immer sehr kritisch sein, wenn viele Leute etwas machen, ist es richtig oder ist es falsch. Nicht immer per se gegen den Schwarm schwimmen, aber mal schauen, es zu evaluieren und die Mut haben, auch mal Nein zu sagen.
Ja, man sollte sich selbst reflektieren, nicht? Also dass man nicht das etwas macht, weil man ein Herdentier ist, sondern weil man sagt, ich weiß, weshalb ich das mache. Nicht? Ja. Also das sage ich meinen jungen Bundesbrüdern auch immer, ihr sollt wissen, weshalb ihr Burschenschaftler seid, weshalb ihr Bonner Alemannen seid und ihr solltet das auch gegenüber Dritten durchaus vertreten können, sonst habt ihr ein Problem.
Das ist sehr wichtig, weil ich glaube, wir Burschenschafter heute haben, glaube ich, ein ziemliches Zielproblem, weil es andere, also wenn ich das so beobachte, es gibt andere Verbindungsarten, sagen wir mal die Chors, die haben zeitlose Ziele und Ideale. Wir haben natürlich auch Ehre, Freiheit, Vaterland und die kann man ja natürlich auch möglichst zeitgeistunabhängig betrachten. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir Burschenschaften, glaube ich, noch so ein bisschen unseren eigenen Alleinstellungsmerkmal halt auch arbeiten sollten, wo auch junge Generationen, sagen wir mal, selbstbewusster auch dahin erzogen werden, zu sagen, ja, wir sind Burschenschafter, weil oft kommt ja dann dieses Argument, wir haben ja die deutsche Einigung jetzt erlebt, wo ist der Auftrag eigentlich der Burschenschaften noch drin? Da hatte ich mal von einem jungen alten Herrn, der auch im Talk war, Arminia Stuttgart, der hatte gesagt, dass wir uns als Hüter der Demokratie zum Beispiel vielleicht auch betrachten sollten, als Leute, die diese Gesellschaft, diese Demokratie, diesen Zustand des Staates schützen gegen Tendenzen, die nicht demokratisch halt sind, dass wir dahin vielleicht unsere Aufgaben suchen sollten. Just saying.
Da sind sie auf jeden Fall. Und ich meine, wir sind da völlig im Einklang mit der Urburschenschaft. Also wir können sicher nicht sagen, dass jeder Urburschenschafter Republikaner war, aber wir können sicher sagen, dass der Urburschenschafter Demokrat war und ein Freund der Menschenrechte. Also viele Grundrechte, die heute in unserer Verfassung niedergeschrieben sind, sind in den Beschlüssen des 18. Oktober schon niedergelegt worden. Mhm. Das vergessen auch viele, wenn sie uns verdammen. Und das andere, das ist also Thema Demokratie und das Thema ist natürlich Nationalstaat. Ich glaube, auch heute ist der Nationalstaat noch eine wesentliche Keimzelle. Mhm. Europäisierung hin oder her. Mhm. Dass Europa uns einen Mehrwert bringt, gar keine Frage. Über das Wie und die Verteilung von Verantwortlichkeiten kann man immer wieder diskutieren. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, Europa ist mein Vaterland, sondern Deutschland ist mein Vaterland. Und das darf man auch ohne Pathos durchaus mal so sagen und sollte sich nicht verstecken und sagen, wir machen das nicht. Mhm. Nimmt uns im Ausland übrigens keiner ab. Ne? Die meinen immer nur, wir würden uns verstellen, wenn wir den Nationalstolz nicht zeigen würden.
Ja, aber das ist ein guter Punkt. Also das war auch so eine Sache, da hatte ich auch mal eine Diskussion mit meinem Professor damals in Politikwissenschaft, wo es um diese europäische Identität geht. Da habe ich, also wir hatten dann ein Kolloquium, war in der ULB in Düsseldorf, es waren auch mehrere verschiedene Kurse eingeladen. Das war dann auch ein Konvolut von 5 oder 6 Politikwissenschaftsprofessoren, die halt da waren. Und da haben wir dann halt, wurde dann halt darüber geredet, über diese europäische Identität. Und da bin ich halt aufgestanden und habe dann denen gesagt, so, das ist eine tolle Idee. Aber vor allem in Europa aufgrund der Fahrtabhängigkeit der Nationalstaaten in ihrer Geschichte nicht umsetzbar. Wir haben keine gemeinsame Sprache. Wir haben sozusagen keine Agora, auf der wir halt diskutieren können. Das sehen wir ja auch in unserer Medienlandschaft. Ich glaube nicht, dass du oder ich mir die spanische Zeitung jeden Tag angucken, aus Madrid oder sonst wie, sondern halt in unserer nationalen Blase halt aktiv sind und dort tätig sind. Wir Deutschen, also viele Deutsche tun sich ja alleine schon auch mit einem gesunden Nationalstolz, einem gesunden Patriotismus halt schwer. Und dann soll da nochmal on top die europäische Identität kommen? Schwierig. Also vielleicht ist das auch ein Punkt, wo wir Burschenschafter, glaube ich, ansetzen können, dass man halt auch einen gesunden Nationalstolz halt hat, der gesellschaftsfähig ist. Ne? Oder so, dass dann halt auch, ja, ich meine, wie soll das in so einer Gesellschaft funktionieren, wenn man sich dazu nicht bekennen kann? Weil ich meine, wir haben ja gerade Schwarz-Rot-Gold als unsere Farben. Wir haben Werte, Demokratie, Freiheit, Gleichheit, die bewahrt werden müssen. Und ich meine, man sieht es ja auch gerade auch wieder hier an der Allgemeinheit in Bonn. Da sind die Leute wie Namen wie von Fallersleben, die unsere Nationalhymne ja verfasst haben. Wir leben diese Ideen ja weiter.
Ja, ja, auch wenn manche mittlerweile mit den Texten von Fallersleben da Probleme haben in der Nationalhymne, oder die Nationalhymne ist ja sowieso nur noch die dritte Strophe, aber
Wobei Heine, glaube ich, fand das Leben, glaube ich, auch zerrissen hat, auch, glaube ich, vor allem wegen den ersten beiden Strophen, als banale Lyrik, die er, wie er das gesehen hat.
Da ist er, glaube ich, nicht alleine, da gibt es eine ganze Menge, aber das ist immer so, wird etwas künstlich sozusagen oktroyiert oder wird etwas, was akzeptiert ist, einfach dann genommen? Also da kann man allein schon die Geschichte sich angucken, als Heuss gesagt hat, ach nee, das Deutschlandlied ist belastet durch die NS-Zeit, weil die erste Strophe immer als Vorstrophe zum Horst-Wessel-Lied missbraucht worden ist. Ich will da was anderes, hat dann einen Auftrag gegeben, an Rudolf Alexander Schröder einen entsprechenden Text zu machen und dann Melodie ist, glaube ich, auch dann noch gekommen. Ja, aber wenn es keiner singen will, dann ist die Akzeptanz nicht da. Und wenn ich mich als Deutscher fühle, was viele Leute auch wollen, dann ist das so. Das kann man dann nicht per Octroi anders festlegen. Dann sollte man schon das nehmen, was da ist. Und das ist Aufgabe von Burschenschaft dann mit Sicherheit zu sagen, jawohl, wir sind Deutsche, aber wir sind nicht besser als andere. Und Europa ist gut, weil es den Austausch zwischen den Nationen und vor allen Dingen der Bevölkerung möglich macht. Das ist sinnvoll. Europa bringt uns politisch und wirtschaftlich einen Mehrwert, weil man, wenn man was zusammen macht, es besser erledigen kann. Aber das soll es dann an der Stelle auch sein. Und wenn einige einwenden, ja, die Wiedervereinigung hat der Burschenschaft die Aufgabe genommen, kann ich nur sagen, ich glaube, dass die Wiedervereinigung nicht damit erledigt war, dass die Grenzen wegfielen und wir eine gemeinsame Bundesrepublik gegründet haben. Mhm. Wenn ich mir die Verhältnisse im Osten angucke, dann glaube ich, dass die Wiedervereinigung bei weitem noch nicht fertig ist, sondern dass auch da letztlich noch eine ganze Aufgabe liegt.
Definitiv. Dann lass uns doch mal ein bisschen auf den Ausblick und die Relevanz für heute kommen. Wie können wir aus dem Idealismus und der Organisationsform der Bonner Allgemeinheit für heutige Verbindungen lernen?
Ja, sagen wir so, wenn jemand bereit ist, eine neue Gemeinschaft zu gründen, kann man sagen, ja, da gehört ein gewisser Mut zu, das zu tun. In der Regel ist es so, da ist Bedarf da und deshalb sagt man, okay, da sollte mir was machen. Heute ist es deutlich schwieriger. Damals war Freizeitverhalten ein anderes. Man hat ein anderes Studium gemacht, also Beschlagnahme, sage ich mal, zeitlich durch Studium war deutlich geringer. Wenn man liest, was die alles nebenher gemacht haben, das ist mit dem heutigen Studium nicht mehr machbar. Mhm. Regulatorik ist natürlich auch wieder eine andere. Also das ist deutlich schwieriger, sowas zu machen, als es 1819 in Bonn war, als auch die Universität interessanterweise ihre Räumlichkeiten relativ selbstverständlich der Allgemeinheit für ihre Veranstaltung zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Was heute schon an vielen Universitäten schwierig ist als Studentenverbindung, Räumlichkeiten zu kriegen. Gut, der AStA oder das Studentenparlament kriegt natürlich die Räumlichkeiten.
Ja, ja. Wir haben es aber auch ein paar Mal hingekriegt, dass wir von der Uni für unsere Veranstaltung Räume bekommen haben für burschenschaftliche Abende. Das ging dann auch problemlos. Und dann hatten wir dann auch den Sozialistischen Studentenbund, also SDS. Der war dann einen Raum weiter und die haben uns dann auch ziemlich verdattert angeguckt, als wir dann in den Bändern rumgelaufen sind. Die sind aber auch nicht angegriffen worden. Das war auch gut. Also da ist nichts passiert. Das war friedliche Koexistenz. Man kannte sich auch untereinander, weil bei uns in der Gothia waren immer viele auch in den Hochschulgruppen dort aktiv und auch im Studentenparlament. Und das hat dann auch gut getan. Apropos heute. Wie wirkt das Konzept Allgemeinheit im Zeitalter der Individualisierung? Gibt es vielleicht sogar eine Renaissance dieser Idee heute?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass der jetzige Verbindungstyp, der für Studenten, die sowas suchen, durchaus attraktivere ist. Mhm. Das Problem, sage ich mal, was eine Studentenverbindung auch hat oder jede studentische Gruppe hat, das ist eben halt der Mangel an Bereitschaft, sich zu binden, also Pflichten dauerhaft zu übernehmen. Aber das ist eben wie bei jedem Sportverein, der auch Schwierigkeiten hat, die Veranstaltungen zu organisieren, die Ämter zu besetzen. Ich glaube, so eine Allgemeinheit, wo wirklich jemand sagt, komm, wir machen das als Studenten zusammen, ist von der Studentenzahl auch nicht mehr denkbar, nicht? Also wenn man einen fünfstelligen Bereich Studenten hat, wie will man die organisieren? Also das wäre nur Angebote für bestimmte Gruppen, denke ich, nicht für die Gesamtheit.
Ich glaube, dass Studenten, also Universitäten heute auch schon fast eher einen Dienstleistungscharakter haben, sich Bildung und Qualifikationen halt zu erarbeiten, dann schwupps wieder weg. Ich finde, dass die Universitäten auch diesen Ort der Charakterbildung, des Reifeprozesses des Menschen an sich gar nicht so stark mehr bietet. Also ich habe mir oft versucht, mein Studium vorzustellen, wenn ich kein Band aufgenommen hätte. Das sind zwei verschiedene Welten. Also
ja, das ist was Leute auch schon festmachen am Humboldtschen Prinzip. Mit Einführung des Humboldtschen Prinzips, Einheit von Forschung und Lehrung, klar, ist auch eine Trennung gekommen gegenüber der mittelalterlichen Hochschule, wo man ja auch in Bursen bisweilen wohnte oder in kleinen Lerngemeinschaften sehr engen Kontakt zu einem Professor hatte, dass da es war die Aufgabenteilung, die Hochschule vermittelt das Wissen, erzieht tut die Kooperation. Also diese Aufgabenteilung und sozusagen unausgesprochen immer eine Rolle gespielt hat.
Du meinst aber diesen Nationesgedanken der Burse.
Genau. In der Burse gab es einen Professor, der da mitwohnte. Man hatte eine gemeinsame Kasse und natürlich hat man dann entsprechend zusammen gelernt und auch gelebt. Und in diesen Bursen ist mit Sicherheit auch Charakterbildung erfolgt, zumal die ja auch zum Teil jünger als wir heute in solche Bursen gegangen sind oder studieren gegangen sind. So, und Humboldt geht da anders hin. Die sagen, ja, wir bieten hier Lehrveranstaltungen an. Man kann hier lernen, man kann natürlich dann auch irgendwann Examina machen, sein Studium beenden. Aber um die Erziehung hat man sich im Prinzip nicht drum gekümmert. Natürlich gab es einen Universitätsrichter und einen Pedell, die da aufgepasst haben, dass die Disziplin auch außerhalb der Universität gewahrt wurde. Nicht? Also dass eben die typischen Sachen, die Studenten dann gemacht haben, dass sie Laternen mit dem Steinwurf ausgelöscht haben, dass sie irgendwelche Streiche gespielt haben oder Zeche geprellt haben, den Zapfenstreich überzogen haben und solche Sachen. Aber das war's denn auch. Ne? Da hat also sonst keiner der Professoren sich genötigt gefühlt, jetzt für die Erziehung seiner Studenten zuständig zu sein. Aber dafür waren sie eben in einer Kooperation, die eben die Erziehung der Studenten dann übernommen hat. Kann man natürlich die Frage stellen, wer macht das heute, wenn die nicht in der Kooperation sind? Das ist dann die gute Frage, weil je nach, abhängig vom Elternhaus, was man da entsprechend mitbekommt und mitgenommen hat oder aus anderen Quellen schöpfen kann.
In der beliebigen Gesellschaft.
In der beliebigen. Absinken. Ja, klar. Es ist eben halt beliebig. Die meisten wollen sich nicht mehr binden. Es ist alles, ein bisschen Konsumentenansicht, ne? Ich bin der Konsument, ich nehme gerne was in Anspruch, aber ich will mich nicht unbedingt engagieren. Aber es gibt natürlich auch, sollte man auch sagen, auch außerhalb der Verbindung natürlich
viel
Studenten, die sich durchaus engagieren, die machen das dann eben in Hochschulgruppen oder in politischen Hochschulgruppen oder anderen Fachschulgruppen oder.
Macht das nicht, kommt in die Verbindungen.
Ja, die Verbindung ist anders in der Stelle, weil eben das nicht zweckgerichtet ist jetzt nur auf ein Thema, sondern ich glaube, dass wir eben breiter aufgestellt sind, dadurch, dass wir in der Regel ja auch eine Fachmischung haben in unseren Aktivitäten, in den Alternschaften ohnehin. Der generationenübergreifende Austausch auch viel besser funktioniert, als wenn das eben nur eine studentische Organisation ist. Also wir beide brauchen uns nicht über den Wert von Verbindungen, glaube ich, zu streiten. Nee. Das ist immer nur ein Thema mit Nicht-Verbindungsstudenten.
Ja, das ist so ein Punkt. Also ich sehe halt vor allem die Verbindungen für junge Menschen als eine der wenigen Orte noch, die diese Gesellschaft bietet, die wahrhaftig sind. Also ich finde, das Verbindungswesen ist wahrhaftig. Also das, was du dort erlebst an Extremsituationen, im Positiven wie im Negativen, das ist schwer anderswo zu finden. Ich glaube, das findest du im Militär. Da hast du das durch diesen starken Kameradschaftsgedanken, das gemeinsame Leiden, was dort halt auch stattfindet im Dienst. Man hat das vielleicht noch bei der Feuerwehr, glaube ich, halt, weil es auch Extremsituationen sind. Bei der Polizei hast du das auch so, glaube ich, wenn man dort Mitglied wird. Aber wo hast du als Student diese wahrhaftige Erfahrung, die du dort sammeln kannst, diese enge Gemeinschaft, dieses Regelwerk, was dahinter ist, die geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze, die es bei uns gibt, diese Verpflichtung, dieses Miteinander, dieser gemeinsame Geist, klar, der ist im Interkooperativen variiert der und ist anders pro Verbindungsart und auch teilweise selber auch in einer eigenen Verbindung. Aber das ist wirklich eine der letzten wahrhaftigen Schulen, finde ich, also die noch stattfindet, weil man merkt demjenigen an, ist er in der Verbindung oder nicht. Also ich sehe das zum Beispiel, wir haben ja bei uns im Bund einen alten, also ohne mein Zutun, einen alten Klassenkameraden von mir, mit dem ich Abi gemacht habe, der ist nach dem Studium nochmal bei uns aktiv geworden, was ich halt super feier, weil ich den auch damals schon sehr, sehr gemocht habe. Ich aber sehe, dass ihm halt so diese Sozialisierung der Verbindung in seinen 20er Jahren halt total fehlt, die jetzt natürlich sehr gut nachholt. Aber wir sind andere Menschen dadurch geworden, dass wir in diesen Bund gegangen sind. Also eine andere Charakterbildung halt erlebt haben.
Ja, das Wesentliche des Mehrwerts einer Verbindung zeigt sich ja auch heute, wo es keinen Wehrdienst mehr gibt. Ich habe ja noch Wehrdienst geleistet. Mhm. Und ich denke, dass ich auch da...
Ich bin T5, ich bin rausgeflogen.
Also nicht dadurch, dass ich dadurch durchaus geprägt worden bin. Aber ich glaube, bei der Verbindung kommt noch ein wesentlicher Punkt dazu, nicht neben der Gemeinschaft und zurechtkommen mit Regeln, sich einfügen in eine Gemeinschaft, dass man sich straffrei austoben kann sozusagen. Ja. Das heißt also, wenn ich eben eine Versammlung leiten muss und das geht ein bisschen daneben oder ich muss eine Rede halten und das wird nicht so gut oder ich mache eine Veranstaltungsvorbereitung, das gelingt nicht so, dann kriege ich Feedback entsprechend. Ich kriege vielleicht auch mal eine deutlichere Kritik, aber es hat keine großen Konsequenzen. Das bleibt in der Verbindung.
Ja.
Wenn ich im Berufsleben bin,
egal. Wobei da auch das Korrektiv des Konvents natürlich
haben. Ja, ne, klar, Korrektiv, klar, das ja. Aber wenn ich im Berufsleben habe, dann kann das, wenn ich Fehler mache, deutlich stärkere Konsequenzen für mein weiteres Fortkommen zum Beispiel haben.
Ja.
Und ich habe in meiner Abschiedsrede, als ich bei meinem Arbeitgeber mich verabschiedet habe, vorgestanden, auch meinen Kollegen ganz klar gesagt, dass ich neben meinem Elternhaus, meinem altsprachlichen Gymnasium der Bundeswehrzeit vor allen Dingen eben meine Studentenverbindung an der Seite geprägt hat, weil ich viele Sachen machen konnte, erlernen konnte, ohne dass, wenn es dann nicht so gut auf Anhieb lief, das irgendwelche Konsequenzen hatte. Und das ist ein wahnsinniger Vorteil der Studentenverbindung aus meiner Sicht. Neben dem Lebensbundprinzip, dass man eben auch generationsübergreifende Erfahrungen austauschen kann. Das ist natürlich auch das Wesentliche.
Ja, es ist etwas sehr Besonderes, was wir da erleben.
Ja.
Dann lass uns mal zum Abschluss kommen. Wenn Hoffmann von Fallersleben und Heine heute noch einmal über die Rheinwiesen spazieren könnten, worüber würden sie sich wohl am meisten wundern? Über uns, unsere Gesellschaft oder unsere Verbindungen?
Ja, das ist schwierig. Also man weiß von Hoffmann von Fallersleben, dass er später nochmal seinen alten Professor Welker besucht hat in Bonn, aber gesagt hat, nee, das ist jetzt überhaupt nicht mehr meine Stadt. Also schon in diesem kurzen Zeitabschnitt, das war glaube ich irgendwann in den 30er Jahren, als er nochmal da war. Ja, ich meine, es hat sich viel geändert, nicht? Also Bonn ist eine ganz andere Stadt, also damals viel, viel kleiner, viel unbedeutender, als es heute ist. Die Universität ist eine ganz andere Sache. Die Studenten kennen sich nicht mehr untereinander. Damals kannten die sich alle untereinander.
Mhm. Ja, bei der Anzahl von immatrikulierten Studenten.
Ja, sicher. Was die beiden auch noch ganz anders betrieben haben, ist sogar Studium Generale, nicht? Also Heine war ja nun eingeschrieben für Jura und Kameralistik. Aber hat dann doch bei Schlegel und Arndt gehört, nicht? Also Geisteswissenschaften gehört, gar nicht so das, wofür er offiziell eingeschrieben war. Das kommt heute auch kaum noch vor, dass einer wirklich sagt, ich nicht nur ich will jetzt einen Abschluss in dem und dem Fach machen, sondern ich höre mal da und höre mal dort rein. Die meisten haben dafür entweder keine Zeit oder auch keine Lust. Und auch der Bildungshunger in bestimmten Punkten ist, glaube ich, nicht mehr so ausgeprägt, wie er damals war. Die waren auch viel generalistischer unterwegs.
Ja, die Wissenschaft waren ja in vielen Punkten noch gar nicht so weit.
Ne? Auch das natürlich, die Menge, die man heute aufnehmen müsste, um praktisch den gleichen, also den aktuellen Stand der Forschung zu haben, das geht gar nicht, nicht? Also, nee, also sie würden sich sicher über bestimmte Sachen auch im Verbindungswesen wundern, sage ich mal, wenn man bestimmte Rituale anguckt, die auch übermäßig dann in bestimmten Verbindungen gepflegt werden, nicht? Also ob man viel mit der Couleur macht oder Percussion oder mit Schlägern wild um sich, das wäre denen sicher sehr, sehr fremd gewesen, nicht?
Mhm. Ja, Michael, was nimmst du persönlich aus der Geschichte der Bonner Allgemeinheit für dein eigenes Leben als Verbindungsstudent und Historiker mit zum Abschluss?
Ah, ich glaube, die Allgemeinheit ist zu weit weg von unserem eigenen Erleben und unserer eigenen Situation. Also man kann da jetzt nicht irgendwie eine Empfehlung fürs eigene Leben oder für die Situation. Also es ist eine besondere Zeit gewesen, die natürlich von den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen wesentlich beeinflusst war. Was wäre, wenn, sollte nie ein Historiker fragen, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, wie bei der Urlaubsburschenschaft, das wäre auch in die Zersplitterung der Kooperationswelt auch wieder eingegangen. Nur dem einen oder anderen hätte es vielleicht vor allen Dingen in der Demagogenverfolgung das eine oder andere erspart, wenn die Entwicklung etwas anders gewesen wäre.
Michael, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Das war ein sehr, sehr spannender Talk.
Ja, danke dir.
Liebe Hörer, macht's gut. Ciao. Und hier ist noch ein allerletzter Punkt zum Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast ist längst kein reines Hobby mehr. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob geworden. Wir investieren viel Zeit, Leidenschaft und natürlich auch Geld in Technik und Produktionskosten, um euch immer die bestmögliche Qualität zu bieten. Dabei entstehen regelmäßig hohe Fixkosten und wir freuen uns über jede Unterstützung, die uns hilft, das Projekt weiter voranzutreiben. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Gönner oder sogar Produzent des Podcasts zu werden. Die Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön.